Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 75. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie mit Menschen, die am Theater Ulm auf und hinter der Bühne agieren. In der letzten Folge haben wir lange und ausführlich über die Zeit gesprochen, in der das Theater virusbedingt in den Schlaf gesunken ist und es derzeit etwas ruhiger zugeht und die Bühnen momentan leider leer bleiben müssen. Hinter den Kulissen ging und geht es aber weiter, damit der Lappen, gemeint ist hier der Theatervorhang, bald wieder hochgehen kann. Ob opulent oder spartanisch, farbenfroh, glitzernd oder monochrom, ob Bühnenrealismus oder abstrakte Welten, wie das Publikum eine Inszenierung im Theater wahrnimmt, hängt maßgeblich von der Gestaltung des Bühnenraums ab. Um mehr darüber zu erfahren, wie solche Räume entstehen und was das Besondere an der Arbeit im Bereich der Ausstattung ist, haben wir heute Petra Molerus. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Perfekt, richtig gut.
Gut, Molerus, Ausstattungsleiterin am Theater Ulm im Studio zu Gast. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Bühnenbilderin zu werden, beziehungsweise was muss man denn da lernen? Was geht denn aktuell am Theater und welche Herausforderungen sind die größten in Zeiten von Corona? Das sind die Themen, über die ich heute gerne mit dir, Petra, sprechen würde. Erstmal herzlich willkommen im FreeFM-Studio.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Auf der Homepage vom Theater steht Ausstattungsleiterin. Ich habe dich gerade Bühnenbildnerin genannt. War das jetzt ein großer Fauxpas?
Nee, also ich bin Ausstattungsleiterin und gleichzeitig Bühnenbildnerin. Das ist insofern, Ausstattungsleitung ist so ein Überbegriff. Ich mache Bühnenbilder, kümmere mich aber eben drumherum noch um Dinge, die Ausstattung ganz allgemein betreffen. Also wer kriegt welchen Etat, welcher Bühnenbildner macht welches Stück, wer ist zuständig für was und auch die Beurteilung, wenn wir Bühnenbildentwürfe von Gästen reinbekommen. Ist das zu viel für unser Haus? Geht das? Wie schafft man das? Also diesen ganzen Orga-Kram, der dahinter steht. Das ist in der Funktion Ausstattungsleitung. Mhm. Ich selber mache aber eben auch Bühnenbilder.
Also, ja. Also du darfst auch noch aktiv arbeiten,
genau.
Du musst nicht nur am Schreibtisch sitzen.
So ist es.
Schön. Ich habe gestern gelesen, dass ihr ab dem 19. Juni zumindest eingeschränkt den Spielbetrieb wieder aufnehmt. Das heißt, jetzt kommt wieder Leben in die Bude. Merkt man das jetzt schon deutlich im Haus?
Also eher weniger. Also es ist ganz komisch. Die Proben für die Schauspieler und für die Sänger beginnen jetzt wieder, für die Tänzer auch, das ist richtig. Wir haben aber jetzt, nachdem sich ja so tarifliche Einigungen es jetzt gegeben hat, die Option oder muss das Theater die Option wahrnehmen, dass die ganzen Werkstätten alle und die Techniker alle in Kurzarbeit geschickt wurden. Das heißt, die sind jetzt alle zu Hause. Die waren davor noch am Arbeiten. Also es war ein bisschen so, dass die Werkstätten haben weiter produziert, das war schon vorgeplant war, haben gebaut und die Schauspieler und Orchestermusiker und alle waren zu Hause, durften nicht probieren, weil man den Abstand und alles nicht halten kann, wenn man geprobt hat oder damals nicht halten konnte, in den normalen Regeln. Und jetzt ist es andersrum, Technik, Beleuchtung, Schneider, die sind jetzt alle in der Kurzarbeit auf 0% runtergefahren, die sind alle zu Hause, also das ist sozusagen sehr viel ruhiger. Und jetzt kommen die Künstler wieder und proben aber eben Corona-konform, das heißt, nur ein paar bis gewisse Anzahl im Raum, je nachdem, wie groß der Raum ist, dürfen dann nur so und so viel sein. Man darf nicht eng zusammenkommen, man muss Abstand untereinander halten, der Raum muss belüftet werden und. Also das sind diese ganzen Regeln, die jetzt einzuhalten sind, gelten für uns natürlich weiterhin. Insofern ist es jetzt ein Austausch, es sind andere Leute im Haus, aber ja, so voll ist es eben noch nicht. Also so richtig ist es noch nicht.
Nee, also fehlt schon ein bisschen was.
Absolut.
Ja, okay. Was denn da ab dem 19. Juni auf das Ulmer Publikum zukommt, womit man denn da zu rechnen hat und ob das auch Einfluss auf deine Arbeit hat, das sind die Themen, über die wir in der kommenden Stunde gerne reden möchten. Aber bevor wir jetzt starten, ganz kurz ein bisschen Sound. Die Plattform rund um das Theater Ulm steht mal wieder an. Heute zu Gast ist die Ausstattungsleiterin Petra Molerus. Mit ihr gemeinsam möchte ich mal hinter Pappmaché, Berge und Fake-Reichtümer aus Gold angepinselten Holzbarren blicken. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz von vorne an. Du bist eines dieser Kinder, die in einer Region geboren wurden, an denen andere Urlaub machen. Wir switchen zurück in der Zeit an den Bodensee, und zwar Meersburg Ende der 60er Jahre. Die kleine Petra wächst am Bodensee auf. Wie war das damals? War Meersburg noch weit entfernt, ein touristischer Hotspot zu sein, der es heute ist, kann ich mir vorstellen. Aber zumindest schon die Stadt, die für Annette Droste von Hülshoff und guten Wein stand, oder? Wie hast du denn das empfunden als kleines Mädchen?
Also Touristen waren damals wahnsinnig viel schon da. Also Meersburg war damals auch schon Hotspot Touristen. Es wird jetzt wahrscheinlich noch mehr sein. Also tatsächlich bin ich jetzt gar nicht mehr so viel da oder versuche, die Touristen-Hotspots zu meiden und den Bodensee da zu genießen, wo man selber noch ahnt, dass es die kleinen Geheimtipps noch, die gibt's ja manchmal noch, die verrät man natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Aber es war damals schon so, dass ich habe den See am meisten geliebt im Winter, wenn keine Touristen da waren und wenn man dann die Berge im Hintergrund mit dem Schnee hatte oder den See eben ohne andere Leute wahrgenommen hat. Natürlich merke ich heute noch, dass ich gerne da wohne, wo ich in einem Naturgewässer baden kann. Also dass sozusagen der See einmal eben abends schnell hinsausen und ins Wasser hüpfen. Also gar nicht, dass man mittags irgendwo auf der Liegewiese liegt, sondern dass man abends schnell mit dem Fahrrad an den See fährt, reinspringt und wieder nach Hause fährt. Das war im Sommer täglich so. Da hat man auch die Touristen umgangen, mehr oder weniger. Aber Touristen gab es damals schon.
Ja. Inzwischen ist Meersburg ja noch ein stärkerer Hotspot geworden. Inzwischen hat es ein großes Bad, ne,
genau.
Und so.
Also, ja.
Ja, ich war vor ein paar, 2-3 Jahren ist es jetzt auch schon wieder her, einmal wirklich in der Hochsaison dort, und das war du hattest das Gefühl, das ist ein Festival irgendwo, so viele Leute waren da am See. Und ich glaube, das hat der Bodensee insgesamt an sich. Aber ja, wenn man da geboren ist, sieht man es ja doch mit anderen Augen. Mir ist was anderes aufgefallen noch. Dein Familienname klingt jetzt nicht wirklich schwäbisch. Liegen deine Familienwurzeln tatsächlich nicht in Schwaben oder ist es ein Zufall?
Mein Vater, der den Namen ja sozusagen an mich weitergegeben hat, ist aus dem Westfälischen. Und da so in dem Bereich gibt es also die meisten Molerus, sag ich jetzt mal so. Meine Mutter ist aber Stuttgarterin, insofern ist so ein bisschen was von der Muttermilch ist ein bisschen was gekommen.
Von Stuhlgedra.
Genau.
Dann aber doch Meersburg gelandet.
Ja, mein Vater hat Raumfahrttechnik studiert und hat dann bei Dornier angefangen, also Raumfahrt in Stuttgart studiert, meine Mutter kennengelernt und bei Dornier gearbeitet, und dadurch ist die Familie sozusagen an den Bodensee gekommen und da bin ich dann aufgewachsen.
Ja, habt euch aber mit Meersburg nicht das schlechteste Plättchen.
Oder?
Würde ich mal sagen. Sage ich als Friedrichshafener, der da ja eher die hässlichere Stadt ausgesucht hat. Aber beziehungsweise ich habe sie mir ja nicht ausgesucht, bin ja reingeboren. Du hast gerade was angeschnitten, da möchte ich jetzt nochmal einhaken. Man sagt ja, dass Menschen, die am Wasser aufgewachsen sind, egal wo sie sind, immer das Wasser suchen und eine Nase für den Geruch von Wasser haben, habe ich mal gelesen. Wie stark bist du denn mit dem Wasser, also mit dem Bodensee verbunden, und geht's dir auch so?
Mir geht's schon so, wirklich. Also mir fehlt, wenn ich in der Stadt wohne, wo jetzt nicht ein Badesee oder irgendwas ist, mir fehlt wirklich was. Und es ist hier tatsächlich schon mal die Donau zu haben. Ich hab das Glück, wirklich. Ich wohne in Söflingen direkt am Blaukanal, aber sowas von direkt. Also ich mache das Küchenfenster auf und könnte die Angel raushalten.
Ich kann also
wirklich sofort sozusagen. Und das ist für mich wirklich ein Wohlfühlfaktor, das Wasser. Also das ist immer noch, ich habe ein Seepferdchen auf dem Arm tätowiert, insofern
okay.
Hast du da schon recht mit der These.
Weil es jetzt im Bodensee nicht so viel Seepferdchen gibt, ne?
Stimmt wohl, ja.
Wie kam es zum Seepferdchen?
Ja, ich weiß nicht, auch
Lieblingstier,
ja,
oder so.
Ja, ich finde die klasse, ich finde die super.
Du bist heute in einem sehr kreativen Beruf tätig. Wurde dir das eigentlich schon ein bisschen in die Wiege gelegt? Der Papa bei Donny, hast du es gesagt, gab es denn in der Familie Menschen, die dir das vorgelebt haben oder dich herangebracht haben? Oder hast du damals auch zum Beispiel schon deine Puppenhäuser komplett umgebaut und die Puppen ausstaffiert in schönen Bühnenklamotten oder so?
Also jetzt theaterseitig sozusagen gibt es überhaupt keinen familiären Bezug. Also gar nicht. Wir sind quasi als Kinder jetzt nicht mit den Eltern ständig ins Theater gegangen in Meersburg. Das ist tatsächlich was man auch sagen muss, da gibt es also auch nicht gut Konstanz, da muss man auf die andere, auf die andere Seeseite rüber. Und die Bregenzer Festspiele, das war damals auch noch nicht so in meiner Jugendzeit. Also theaterseitig bin ich quasi nicht vorbelastet, sagen wir mal so, aber es war schon so, dass wir sehr viel zu Hause auch gebastelt haben und tatsächlich, also ich habe schon als Kind Schuhkartons und innen so kleine Ausstattungen für Läden und ich weiß nicht was alles und für die Puppen Kleider nähen und Pullover stricken für die Puppen und sowas, das war schon von Anfang an, von klein auf immer wieder Thema.
Ja, das stand drin.
Ja.
Ja, tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, der Bregenzer Festspiele war ja jetzt aber auch für uns Kids ja oder auch nicht so der Renner, ne? Also das ist ja immer so, war ja immer hochklassig, ja, und so,
genau,
und das ist
ja
jetzt nicht der Rock'n'Roll gelaufen.
Nee, nee.
Wobei, ich weiß es gar nicht, wie lange es das Konstanzer Stadttheater schon gab, aber das wäre ja zumindest nicht so weit weg, aber da hat es dich nicht so rüber verschlagen.
Also mich hat es in der Schulzeit nicht so rüber verschlagen. Mich hat es ein paar Mal, war ich im Konstanzer Theater von der Schule aus hier rüber, am Frühlingserwachen und sowas gesehen, also solche Jugendprogramme oder für Jugendliche gemachte Programme auch. Aber ich habe tatsächlich nach dem Abitur mein erstes Jahr am Konstanzer Theater verbracht.
Ah, okay.
Also insofern...
Also wieder ab an den See, ne?
Rüber über den See. Insofern war das schon auch der erste Schritt in Konstanz damals. Aber es war komischerweise, also jetzt dann jeden Abend darüber zu fahren, das ist ja dann doch auch, war immer schön mit der Fähre, aber man hat es dann doch nicht gemacht.
Ja, genau. Ja. Ja, das merkt man dann erst, wenn man weg ist, ne?
Ja.
Warst du denn in Meersburg auch auf der Schule? Gab es da überhaupt so klassische Schulprogramme in Meersburg?
Also Grundschule war ich in Meersburg und dann gab es in Meersburg oder gibt es heute noch ein Gymnasium, was musikorientiert ist, was zu meiner Zeit tatsächlich nur als Internat noch war und insofern bin ich ins Gymnasium dann nach Markdorf gegangen, also ein bisschen ins Hinterland, mit dem Schulbus dann immer gefahren.
Genau, Markdorf, muss man jetzt sagen, für die Ulmer, die sich nicht auskennen, ist dann so, ich sag mal so, Viertelstunde mit dem Auto.
Ja,
ungefähr weg.
Ja, genau.
Wobei Markdorf tatsächlich eine Besonderheit hat, und da sind wir jetzt ja schon wieder eigentlich bei der Kunst mit dem Wirtshaus am Gehrenberg, Theaterstadel auch genannt, war die erste Kleinkunstbühne südlicher als München, die es in Deutschland überhaupt gab.
Ja, super. Also ich war gerne im im Stadel, im Gehrenberg. Das war eine Institution. Also da ist man gerne hingegangen.
Ja. Ja. Da haben Leute wie Dieter Hildebrand, Ringskwandel, und Gerpold. Damals alle junge Menschen, die dort so auch ein bisschen so ihre ersten Auftritte außerhalb von München hatten.
Super.
Ja. Weiß man gar nicht so, aber es ist tatsächlich, da war Markdorf so ein bisschen so ein Brennpunkt. Dank zweier Leute, die von München nach Markdorf kamen, dort das Wirtshaus im Gehrenberg war nämlich ja ehemals ein Bordell, ne?
Ehrlich?
Ja. Und die Markdorfer haben dann waren Gott froh, als da zwei Leute kamen und gesagt haben, wir würden den Laden da oben gerne als Kleinkunstbühne betreiben. Das klang auf jeden Fall seriöser als Bordell.
Ja, also es ist eigentlich ja, die Lage ist ja so unglaublich. Also es ist ja, die
Wahnsinn.
Haben ja einen Biergarten vor dem Gebäude, wo man den unglaublichsten Blick über den Bodensee hat, den man sich nur überhaupt vorstellen kann. Und wenn ich jetzt mal vorstelle, dass das als Bordell ist, ist ja ein bisschen schade.
Schade, die gucken ja dann gar nicht raus. Du, jetzt schweifen wir aber tatsächlich ab, da bin ich jetzt auch nicht ganz unschuldig zu. Eine Frage noch, bevor wir dann nochmal eine kleine Pause machen. Wir waren jetzt bei der Schule, du warst dann eben im Markdorf auf der Schule, im sogenannten Bildungszentrum nanntest. Zu welchem Zeitpunkt hast du dich dann entschieden, Studium anzustreben, das am Theater endet? Und was hast du dir denn da auch dabei gedacht oder warum hast du das ausgesucht?
Also tatsächlich in dieser Zeit, also in der Zeit letzten zwei Jahre des Abiturs, war schon dieser Wunsch Bühnenbildner schon wirklich da. Also insofern ist Markdorf war insofern ganz interessant. Die haben den Ausstattungsleiter vom Konstanzer Theater mal irgendwann eingeladen zu einem Abend, der so ein bisschen was über Theater erzählen soll, also Bildung in der Schule. Und da bin ich hingegangen und hatte damals schon so ein bisschen diesen Wunsch und habe dann den am Abend nach seinem Vortrag übers Theater gefragt, wie wird man denn Bühnenbildner Bühnenbildner. Und irgendwann war ich dann bei ihm als Praktikantin, eben eine Zeit später. Also insofern ist es dort tatsächlich gestartet. Aber die Idee ist mir gekommen. Ich habe als Kind von klein auf Kinderballett gemacht, so einen Volkshochschulkurs, ganz normal. Und mich hat aber nie interessiert tatsächlich, so viele Kinder haben ja die Idee, Tänzerin zu werden. Das hat mich nie interessiert, sondern ich wollte immer die Kostüme für Tänzer machen. Und ich habe damals, war ja in der Zeit des Stuttgarter Ballett mit dem John Grenko und Jürgen Rose als Ausstatter, war wirklich berühmt. Ich habe das nie live gesehen, aber habe das im Fernsehen sehen können. Und das war eigentlich so mein Traum und mein Auslöser zu sagen, mich interessieren Ballettkostüme, mich interessieren diese Bühnenbilder. Und dann eben irgendwann mal dieser Termin in der Marktdorfer Schule, wo ich den Bühnenbildner vom Konstanzer Theater gefragt habe, wie werde ich denn das, wie kann ich denn das machen? Und so ist im Prinzip der Weg dann irgendwie entstanden. Aber das war dann, wie gesagt, schon so mit 16, 17 habe ich das schon als Traum gehabt. Ja.
Okay. Ja, da sind wir jetzt also schon tatsächlich an dem Punkt, an dem du dich dann entschieden hast. Und was du denn genau studiert hast und wie es weitergeht, das erzählst du mir nach der nächsten Musik.
Mach ich.
Then I'm trying to make your heart beat like bass.
Die Plattform auf der 102,6 Megahertz oder auf www.freefm.de im Stream. Zu Gast bei uns heute im Studio ist Petra Molerus. Sie ist Ausstellungsleiterin am Theater Ulm und zuletzt haben wir über ihre Bodenseewurzeln gesprochen und über die Entscheidung, ein Studium anzutreten, das sie langfristig ans Theater bringen sollte oder auch gebracht hat. Ne? Erste Frage mal, bevor mal aufzeigen, wo hat es dich denn eigentlich zum Studium hin verschlagen?
Also wir müssen noch eine kleine Schleife vorher, aber ich mache es ganz,
ja,
ganz kurz vorher.
Nein, alles gut, gerne Schleife.
Also ich habe ja kurz gesagt, ich habe den Bühnenbildner getroffen vom Konstanzer Theater und habe dann gesagt, ich mache bei dem Praktikum und habe das auch ein Jahr lang gemacht. Und davor, kurz zwischen Abitur und diesem Praktikum, war ich noch ein Jahr lang in der Berufsfachschule Holz. Das ist, finde ich, total super. Das war für mich wirklich ganz wichtig, dass man als jemand, der ein Abitur gemacht hat und nicht weiß, wo bei der Säge vorne oder hinten ist oder beim Hobel, dass man dann mal ein Jahr lang wirklich nur sich mit Praktik befasst, mit Praxis befasst und mit dem Material befasst. Und das ist für mich heute noch so, dass ich sag mal so, wenn ich in der Wohnung gehe und muss irgendwas absägen oder meine Küche bauen, das mache ich einfach selber. Also das ist auch heute noch einfach super, weil ich das ein Jahr lang gelernt habe und mir keiner erzählen kann oder muss, wie ein Schwalbenschwanz zinken geht, das weiß ich einfach, das habe ich einfach gemacht. Und dann dieses Jahr Praktikum und dann war es so, dass dann einfach damals auch der Bühnenbildner zu mir gesagt hat, du, das mit dem Bühnenbild ist ein sehr schwieriger Beruf mit der Sicherheit, ob du da dein Leben von finanzieren kannst. Und ich würde dir mal raten, vielleicht noch was anderes zu lernen, also einen Lehrberuf zu ergreifen, der dich irgendwann mal vielleicht im schlimmsten Falle ernähren kann. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann bei dem Kaufhaus Hertie in Konstanz 2 Jahre Schaufensterdekorateur gelernt. Das hieß also Schauwerbegestalter. Und habe aber meine Abende, meine Wochenende immer am Theater in Konstanz verbracht und habe Modelle gebaut und gezeichnet und auch, wenn ich Urlaub genommen habe, sozusagen für Laienspielbühnen schon gebastelt und getan und gemacht. Und dann habe ich studiert. Das war aber dann so, dass ich ja so viel Praxis im Prinzip schon gemacht habe, dass dann die Frage war, studiere ich denn jetzt Bühnenbildner? Oder ist es eigentlich das, was mir jetzt fehlt, ist eigentlich die Theorie? Und das war tatsächlich so. Ich habe dann Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften studiert in Erlangen, Nürnberg-Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität. Also sehr ungewöhnlich eigentlich als Bühnenbildner. Gibt es ja einen richtigen Studiengang, Bühnenbild. Also das ist Kunststudiengang, der zum Beispiel in Stuttgart könnte man das studieren. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Stellen, aber heutzutage häufig heißt es Szenografie. Gibt es ein bisschen häufiger, aber das habe ich gar nicht gemacht, sondern ich habe eben mit dem Studium parallel dazu, sag ich mal so, also immer so 4 Tage in der Woche studiert und habe dann 3 Tage in der Woche für Tourneetheater Kulissen gemalt. Sag mal so, okay. Also so ein bisschen mein Studium finanziert, indem ich für Laienspielbühnen Bühnenbilder gebaut und gebastelt und die Semesterferien eigentlich immer nur am Theater verbracht. Und dadurch war sozusagen ein ununterbrochener Praxisbezug da, während des Studiums schon die ganze Zeit. Und es war dann auch während des Studiums so, dass ich mir natürlich die Kurse rausgesucht habe, die für mich, für den Beruf wichtig sind und nicht unbedingt die, die für einen Abschluss wichtig sind. Also ganz ehrlich, muss ich ehrlich sagen, ich habe auch das Studium gar nicht abgeschlossen. Also okay. Das war eher so, dass ich gesagt habe, was interessiert mich? Also da gibt es Kurs bei den, gibt es irgendwie über Shakespeare, bei den englischen Philologen, da gehst du da hin. Das hat mit Theaterwissenschaft nichts zu tun gehabt, aber mich hat Shakespeare interessiert. Mhm. Da bin ich da hingegangen und gar nicht, dass das im Lehrplan stand oder dass ich dafür hätte einen Schein bekommen oder sowas. Mhm. Also mir war viel wichtiger rauszugreifen, was ist für mich in meinem Beruf, für meine Theorie, die ich haben möchte, ganz wichtig. Und nicht unbedingt, also Theaterwissenschaftler beschäftigen sich ja sehr viel auch mit der Theorie des Theaters, also mit dem Sinn und Zweck. Und da wird dann häufig sehr lange über Sinn und Zweck des Theaters diskutiert. Und das hat mich nicht wirklich interessiert. Also das waren dann Seminare, wo ich nicht hingegangen bin. Also ich habe mir dann für mich meine Rosinen rausgepickt und das für mich zusammengestellt, was mir ein Anliegen war. Und diese Lehre quasi mitgenommen und habe dann irgendwann nach 6-7 Semestern angefangen, gesagt, okay, jetzt muss ich mal langsam anfangen, mich zu bewerben an Theatern und gucken, ob es was wird. Und es ist sofort was geworden. Ich habe sofort ein Engagement bekommen, was wirklich ein Wunder ist. Und habe dann in Lüneburg am Theater angefangen. Das war mein erstes Engagement, also ganz hoch im Norden, von Nürnberg im Studium, dann nach Lüneburg hoch. Und bin seither nicht, doch, ich war inzwischen 4 Wochen arbeitslos, stimmt gar nicht. Ich war 4 Wochen arbeitslos und zwar jetzt gerade erst vor 1,5 Jahren, bevor ich nach Ulm gekommen bin, weil mein Vertrag in Detmold einen Monat früher aufgehört hat, als der Vertrag in Ulm beginnt, weil im Norden die Ferien früher anfangen.
Also was völlig angstfreies dann auch, du wusstest, okay.
Ich wusste, ich hatte schon, genau. Also das ist unglaublich für diesen Beruf. Also das, ich bin jetzt 54 und war im Prinzip bis auf diese 4 Wochen jetzt gerade vor 2 Jahren noch nie arbeitslos und das ist unglaublich und nur in dem Beruf tätig. Also unglaublich.
Was ich jetzt tatsächlich spannend finde, weil das ist jetzt fast so ein bisschen rumgekippt. Das heißt also im Klartext, du hast studiert, aber nicht promoviert. Mhm. Du hast eine Ausbildung gemacht, die du aber...
Die mit Abschluss. Also ich habe Gesellenschein im Schaufensterdekorateur.
Genau. Okay, mit den hast du mitgenommen, ja. Mit Sternchen, ja. Schön. Aber du hast dich dann beworben, bist trotzdem genommen worden und das war denen dann doch genug.
Ja, also es ist ja so, wenn wir hier in Ulm einen Bühnenbildner engagieren für ein Stück, dann gucken wir doch nicht, was hat der für Noten, sondern dann schauen wir auf das künstlerische Projekt, was hat der in seiner Mappe, was ist da drin und vielleicht noch, was für Erfahrung, wo hat er schon gearbeitet, was hat er schon gemacht. Und ich war ganz, ganz jung. Mitten im Studium habe ja während meines Studiums schon Praxis gesammelt ohne Ende. Ich habe Stücke in Laienspielbühnen jeden Sommer gemacht, teilweise 3-4 Stücke in Laienspielbühnen. Das heißt, ich hatte mit einem Alter von 23-24 über 20 Stücke gemacht.
Und das konntest du einfach belegen und dann haben die gesagt, okay, Mädchen, hast du gut gemacht.
Genau, ich habe eine Mappe gehabt voller Projekte, die also Bilder ohne Ende von allem, was ich schon gemacht habe und das eben so jung. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was immer wieder gefragt wird. Ich möchte jemand jung engagieren, der Erfahrung hat und das habe ich mitgebracht. Und da war es dann gar nicht wichtig, was für ein Studium da tatsächlich dahinter steckte.
Ja, spannend, dass das dann tatsächlich auch so funktioniert hat. Also du hast das Handwerk mitgebracht und gleichzeitig dann auch das Gefühl dafür. Wie war das jetzt über eines? Einen Punkt haben wir jetzt gar nicht berührt. Wir haben das Holz mit dabei, wir haben die Schaufenster mit dabei. Ja. Wie ist das eigentlich mit den Klamotten? Weil die Kostüme gehören ja irgendwie auch mit zu deinem Job.
Also vielleicht muss man ganz kurz nochmal eine ganz kurze Schleife. Was macht man eigentlich als Bühnenbildner und was macht man als Kostümbildner? Man ist derjenige vergleichbar wie Architekt, man macht den Entwurf. Also es ist heutzutage ja nicht mehr so, dass ich selber baue und ich nähe auch die Kostüme nicht selber, sondern wir haben eine Schneiderei. Das heißt, ich mache den Kostümentwurf. Das heißt, ich muss ja gar keine Schneiderei-Ausbildung haben. Es ist aber natürlich trotzdem sehr sinnvoll, wenn man weiß, wie Schnitte sind, wie was ist, also wie Stoffe fallen, wie Material sich verhält. Und auch ganz wichtig, die Personen, die wir anziehen, sind ja normale Menschen. Die sind ja groß und klein, dick und dünn. Und die
keine Models.
Sie sind ja überhaupt keine Models. Mhm. Und das ist das eine. Und das zweite ist, sie sollen ja auch in ihrer in ihrem, dem, was sie zeigen, auch gar nicht immer nur schön sein. Also sie müssen ja manchmal auch hässlich sein und sie müssen manchmal älter wirken oder sie müssen manchmal ein Baby spielen oder eine Hexe oder was auch immer. Also es geht gar nicht darum, dass man besonders gut aussieht, vielleicht manchmal schon, aber ich muss ja was ganz anderes damit darstellen. Insofern, also ich brauche nicht die Ausbildung eines Schneiders, um Kostümbildner zu sein. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn ich da ein bisschen Erfahrung habe. Und ich habe ja gesagt, ganz am Anfang, ich habe ja für die Puppen schon Kleider genäht und ich habe mich für Kostüme interessiert, weil ich Ballett gemacht habe und fürs Ballett haben wir damals für unsere Aufführung natürlich auch die Sachen selber genäht. Meine Mama hat immer viel genäht. Mein mütterlicherseits ist auch eine sehr große Schneiderfamilie sozusagen. Meine Oma war Schneidermeisterin und so weiter. Also insofern ist da, also jetzt Corona-Zeiten, jetzt machen wir die Schlaufe nochmal schon ganz nach vorne. Ich bin im Moment in der vielen Zeit, ich habe ständig am Kleider nähen für
mich. Da wollte ich nachher mit dir
also
drüber
insofern,
reden.
Da reden wir nachher drüber noch, aber das ist was, was ich sowieso wahnsinnig gerne mache, was ich aber tatsächlich de facto gelernt in dem Sinne jetzt nicht so
nicht hast, aber, aber passt. Du hast das bildliche Vorstellungsvermögen, wie das aussehen könnte, machen tun es dann andere.
Genau.
Ja, ist auch nicht schlecht. Ne? Wenn man die Vita so durchschaut, du hast es auch gerade so angeschnitten, sieht das zunächst mal echt nach richtigen Wanderjahren aus. Ist das üblich in deinem Job?
Ja, absolut. Also Theaterleute, die im künstlerischen Bereich arbeiten, sind sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Also das ist ganz normal. Also du kannst ja im Prinzip an einem Theater selber nicht aufsteigen in dem Sinne. Also du kannst ja deine Situation nicht verbessern. Du kannst nur ein anderes Theater gehen und sagen, okay, da ist es jetzt besser für mich. Also entweder, dass du sagst, ich verdiene da mehr oder das Theater ist größer oder die Stadt gefällt mir besser oder die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind mir sympathischer oder. Also nur über diese Veränderung. Du kannst, wenn du an einem Theater bist, als Bühnenbildnerin, wie sollst du da die Situation verändern, kannst du eigentlich gar nicht. Ne? Also deswegen ist es relativ normal, also das ist das eine, das ist relativ normal, das ist natürlich aber auch so, dass man arbeitet ja in einem Team, das ist glaube ich das ganz Wichtige am Theater, was man immer wieder sagen muss, man ist kein Einzelkämpfer, man ist immer zusammen. Ich entwerfe, andere nähen, ich entwerfe Bühnenbilder, andere bauen. Aber ich bin ja nicht nur alleine in meinem Entwurf, ich bin ja immer in einer Absprache mit einem Regisseur zusammen, also man ist immer als Team unterwegs und das sind ja künstlerische Arbeiten und bei künstlerischen Arbeiten gibt es nicht richtig oder falsch, sondern es gibt nur, ich spreche eine ähnliche Sprache rein geschmacklich. Also kein Geschmack kann ich ja gar nicht sagen, du hast einen falschen Geschmack, sondern hast nur einen anderen Geschmack als ich. Und insofern ist es so, dass man da auch im Idealfall Teams bildet, wo man sagt, ich spreche die gleiche Sprache, wir verstehen uns, was Geschmack betrifft, gehen wir den gleichen Weg und dann ist man mit diesen Leuten, mit denen man den gleichen Weg geht, länger zusammen. Wenn man aber nicht so ganz harmoniert, geschmacklich, dann wechselt man. Genau. So.
Ja, tatsächlich, ja klar. Das ist, denke ich, eigentlich überall, wo es Teams gibt, gleich.
Ja,
das
genau.
Ist jetzt genau. Noch nicht mal was Theaterspezifisches. Ja. Aber bei euch fällt natürlich die Kreativität auch ganz stark mit rein. Jetzt hast du mir auch schon ein bisschen was über den Ablauf deiner Arbeit vorgestellt. Das wollte ich jetzt eigentlich noch hinten annehmen. Vielleicht streifen wir das Ganze nachher noch mal ein bisschen intensiver, wie das denn so bei euch zusammenläuft. Aber ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach noch mal Musik. Die Theaterplattform ist auch in Zeiten eingeschränkter Spielmöglichkeiten on air und wir haben heute die Bühnenbildnerin Petra Moleus bei uns zu Gast. Sie sorgt dafür, dass im Theater die Illusion funktioniert, sowohl mit Bauten als auch mit Kostümen. Nachdem wir über die Zeiten vor Ulm gesprochen haben, lass uns doch jetzt mal eintauchen in die Jetztzeit. Es standen ja natürlich mehrere Premieren für dieses Frühjahr an. Wie hast du denn die Situation erlebt, in der Zeit, als sich abzuzeichnen begonnen hat, dass diese komische Krankheit plötzlich nicht mehr nur weit, weit, weit weg ist, sondern immer, immer näher rückt. Und was hast du denn während der sogenannten Lockdown-Phase gemacht? War da Platz für Dinge und Ideen, die du schon ganz lange mal angehen wolltest?
Also, erlebt habe ich es, ich war Skifahren.
Also,
total. Ja, es war so, ich hatte einen extrem anstrengenden Herbst und Winter und habe mit dem Intendanten verabredet, dass ich diese ganze viel gearbeitete Zeit sozusagen eine Woche Erholungsurlaub bekomme. Das war die erste Märzwoche, das haben wir lange verabredet miteinander und da habe ich tatsächlich in der Schweiz, nicht in Ischgl, aber in der Schweiz, mit meinem Sohn zusammen eine Woche Skiurlaub gebucht und bin zurückgekommen und musste dann eben zu Hause bleiben, weil ja dann Spahn gesagt hat, also alle, die in Österreich oder der Schweiz Skifahren waren, sollen bitte freiwillig in Quarantäne und zu Hause bleiben. Also es war ein relativ Wumms, also kam zurück aus dem Skiurlaub, nichts ahnend und Wumms. Natürlich war man im Skiurlaub, war es auch ein bisschen, ich bin im Zug dahin gefahren, ich war so auch so ein bisschen vorsichtig, man hat versucht so ein bisschen Abstand zu halten und ich war auch nur einmal in einer relativ vollen Gondel und nie beim Après-Ski, deswegen ist mir auch wahrscheinlich nichts passiert, aber war eigentlich immer viel draußen und bin gesund zurückgekommen, aber ich habe brav die Zeit zu Hause verbracht und habe von zu Hause aus dann eine Hausmitteilung, heißt es bei uns. Also Hausmitteilung ist immer, wenn im Theater eine Nachricht an alle kommt, dann heißt es Hausmitteilung. Da gibt es eine E-Mail im großen E-Mail-Verteiler und die Hausmitteilung die flogen einem nur so um die Ohren. Von wegen, das Orchester kann jetzt nicht mehr probieren oder das Ballett darf jetzt nicht mehr probieren und das Schauspiel darf nicht mehr probieren. Und und also das war sozusagen, ich saß zu Hause und
das eines nach dem anderen gelesen.
Dachte immer nur so, wo bin ich denn jetzt gerade? Also das war schon irgendwie eine verrückte Zeit und ich habe zu Hause das, was dann immer ewig ansteht, ich habe also zu Hause mein Haus auf Hochglanz poliert, das war so die übliche Reaktion, weil ich hatte erst gedacht, oh ja, super, ich kann was nähen, aber es waren ja dann auch Geschäfte zu, also ich durfte ja nicht raus, ich konnte keinen Stoff kaufen und sowas, also ich war dann auch so ein bisschen, ich hätte gerne was Socken gestrickt, aber ich hatte keine Wolle und das war halt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man dann so von 0 auf 100 zu Hause bleiben, bist ja auch nicht vorbereitet, also man hat keinen Stapel Bücher und man ist irgendwie so ein bisschen, sitzt ein bisschen dumm da. Also dann hieß es quasi Wohnung putzen.
Ja. Wohnung putzen. Ja, wir hatten das Thema tatsächlich in der letzten Theaterplattform auch schon mal. Einer hat sein Arbeitszimmer gemacht, der hat eine Wohnung geputzt und manche haben vielleicht einfach nur mal all die Bücher gelesen, die sie schon lange mal lesen wollten. Ja, genau. Apropos Lesen, wir haben uns gerade während die Musik lief drüber unterhalten über ein Roman, den du erwähnt hast, mit dem du auch an der Schulzeit zu tun hattest.
Genau, ja, ja.
Die Pest, ne?
Von Camus, ja.
Ja. Weil wir beide jetzt gerade an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, eigentlich hat das noch niemand von uns erlebt in unserer Generation, aber du hast den Roman vielleicht besser im Blick. Ich habe ihn tatsächlich nicht gelesen bisher. Wird denn in diesem Roman sowas, wie wir jetzt mit dem Lockdown erlebt haben, auch dargestellt?
Ja, also es wird ja dargestellt, dass in dieser Stadt, dass die Stadt abgesperrt ist, also dass alle drin bleiben müssen, dass die Stadt zugemacht wird. Also so jetzt, man wird jetzt insofern, nicht in der Wohnung, aber das ist natürlich schon, das ist ja auch das, warum wahrscheinlich jetzt im Moment das so relativ viel gelesen wird. Aber es war bei mir tatsächlich Leistungskurs Französisch Abiturthema. Also ich habe meine französische Abiturarbeit über diesen Roman geschrieben.
Über die Pest.
Über die Pest, genau. Insofern habe ich mich damit intensiv beschäftigt, ja.
Du warst ja schon richtig Profi, ne?
Ja, aber es ist lange her, also es ist lange Zeit. Ich habe 84 Abitur gemacht, also insofern ist wirklich lange her.
Ja, und du hast aber dann, du kannst ja nicht nur wochenlang putzen, ne?
Nee, also jetzt ist ja inzwischen...
Ja, ist wieder alles gut, der Lockdown selber war ja doch ein bisschen länger wie eine Woche.
Ja,
oder so,
also es ist ja so, dass es war uns ja nicht verboten zu arbeiten. Wir durften ja arbeiten. Also die Schauspieler durften zwar nicht im Theater proben und die Musiker haben zu Hause geübt. Also die Sänger haben zu Hause geübt, die Musiker haben zu Hause geübt und ich durfte arbeiten gehen. Also nachdem ich diese 2 Wochen zu Hause abgesessen habe, das hat dann gereicht, da war die Wohnung blitzeblank. Und dann war ich froh, ich war wirklich total froh, dass ich wieder arbeiten gehen durfte, weil mir eben auch irgendwo so die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und ich bin dann zur Arbeit gegangen und habe dann mit einer großen Freude und einer großen Ruhe, nämlich wirklich mit Ruhe und Zeit, Dinge vorbereitet, die klar waren, dass sie, also da, wir haben gesagt, okay, ich mache jetzt was, wo ich davon ausgehe, dass es in einem Jahr gebraucht wird.
Stattfinden wird. Okay.
Also das heißt, ich habe... die kommende Spielzeit war ja komplett durchgeplant. Das war also komplett durchgeplant, wer ist für welches Bühnenbild zuständig in der kommenden Spielzeit. Und wir sind einfach mal vorsichtig davon ausgegangen, dass also das, was wenigstens nach Januar passiert, dann doch stattfindet. Mhm. Und dann habe ich dadurch, dass der Intendant bereit war, über dieses Stück schon zu reden und schon im Thema war, haben wir dann tatsächlich schon angefangen, ein Projekt für nächstes Jahr März einfach mal ganz in Ruhe. Also was eigentlich sozusagen die wirklich super war.
Luxus.
Dass man mal Luxus, was ich sonst nicht habe, dass ich mal ganz in Ruhe ein Stück vorbereiten und Modell bauen und sowas mit einer großen Freude. Also viel, was im Büro liegen geblieben ist, einfach auch mal gemacht. Also ich war froh, dass ich arbeiten gehen konnte und es war insofern natürlich relativ entspannt, weil man ja nicht, man hat keine Proben betreut, man musste keine Probenkostüme raussuchen, man war nicht auf Proben, sondern war nur in seinem Büro und hat eben einfach mal an einem Projekt ganz intensiv gearbeitet. Also ich habe das ganz, in Anführungszeichen fast gesagt, positiv empfunden. Also mal ein bisschen entspannt Kunst zu machen, ja.
Wir gehen in die letzte Runde von unserer Plattform auf Radio Free FM. Heute, wir sind im Gespräch mit Petra Mollers. Was läuft jetzt gerade am Theater? Ich habe ja jetzt doch noch, ihr habt ja jetzt doch ein paar Aufführungen in den Fahrplan genommen, hat man mitbekommen schon. Ich schätze mal, dass es da auch für dich neue Herausforderungen gibt. Musst du jetzt überall Plexiglaswände aufstellen, wie wir hier gerade durch eine reden, oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, also es gibt tatsächlich auch bei uns sehr viele Plexiglaswände. Da bin ich zum Glück nicht dafür zuständig. Also diese ganzen Sicherheitsfragen zum Glück muss ich nicht maßgeblich machen, aber ich muss mich natürlich an viele Vorschriften auch halten. Mhm. Also es ist jetzt so, dass die Sachen, die jetzt bis zum Sommer noch kommen, die laufen natürlich alle unter diesen Vorschriften, Abstand zu halten und keinen Körperkontakt zu haben. Das heißt, wir haben jetzt im Moment Proben für Ballette, die aber nur Solonummern sind. Also, dass sozusagen nur der Solist alleine auf der Bühne ist. Wir können bei einem ein Pas de Deux machen, weil das ein Paar ist, die sowieso zusammen wohnen.
Also okay, dann geht das dann in Ordnung.
Mhm. Genau. Und also das ist zum Beispiel jetzt, was das Ballett macht. Und die ganzen anderen Projekte, also Schauspiel probt Monologe, die vom Musiktheater proben zum Beispiel Kammerkonzert, dass man mit Abstand zueinander sitzt und eben auch nicht Bläser, die quasi das Gebirg, genau. Und bei Sängern ist natürlich auch ganz schwierig. Also die machen Einzelproben und machen dann eben auch solistische Konzerte, wo also ein Klavier und Musik und Gesang begleitet wird sozusagen. Also das sind die Programme, die jetzt kommen. Die Schwierigkeit, die jetzt, was mich konkret betrifft, ist natürlich, dass wir ein Riesenproblem haben mit Kostümen. Also wir können eigentlich nicht anprobieren, weil da müssen wir direkt an den Körper ran. Wir haben natürlich auch die Schwierigkeit, wir müssen die Sachen irgendwie herzustellen. Also wenn man jetzt ein Kostüm anprobiert hat, muss man das erst eine ganze Zeit lang liegen lassen, damit sozusagen da auch nichts mehr dran ist, bevor der Schneider dran geht und dann weiterarbeitet. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten. Das ist auch ganz schwierig für uns im Moment, das vorzubereiten. Jetzt sind ja im Moment die ganzen Schneider in Kurzarbeit. Das hatte ich ja schon kurz gesagt. Also die sind ja zu Hause, aber wir fahren langsam den Laden wieder hoch. Das heißt, im Moment, die Projekte, die jetzt kommen vom Ballett, da wurde kein Kostüm hergestellt. Also die Tänzer bringen im Prinzip ihre Sachen von zu Hause mit. Oder ich habe jetzt für die aus dem Fundus was rausgesucht. Ja, also gesagt, okay, ich brauche eine schwarze Hose. Dann hat in dem Stück schon mal eine schwarze Hose angehabt. Dann suche ich die raus, gebe die dem und sage, probier sie für dich zu Hause bitte an. Und sag mir, wenn irgendwas ist, weil ich gar nicht... kann ja gar nicht an den ran. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz merkwürdiges Arbeiten im Moment, aber so kann es eben dann zu Aufführungen kommen. Also die Sängerin, die jetzt singt und Klavierbegleitung hat, zieht sich selber an und singt und wird auch nicht von der Maske, da wird auch nichts frisiert oder sowas. Okay. Also das sind eben solche Sachen, so können wir jetzt im Moment Theater machen und das ist natürlich ein total anderes Arbeiten. Jetzt die Produktionen, die jetzt anfangen zu probieren für den Herbst, da ist es so, dass wir im Moment mal überlegen, wie machen wir jetzt die Anproben, hatte ich ja schon gesagt, also mit Maske, mit Schutzkleidung und ich weiß nicht was allem, also für die im Raum sind, für die Schneider, dass die dann auch mit Abstand, dass das erstmal liegt oder gewaschen wird, bevor es genäht wird, also das ist alles ganz schwierig und das bereiten wir jetzt gerade vor, da sind jetzt die ganzen Hygienemaßnahmen, werden jetzt ausgearbeitet, damit wir irgendwie in der nächsten Spielzeit arbeiten können, aber das Schwierigste ist natürlich, also das eine selbstverständlich, die Zuschauer haben einen großen Abstand zueinander und das ist alles organisiert. Also in dem großen Saal, wo normalerweise 815 reingehen, dürfen wir 99 reinhaben. Da ist also für großen Abstand gesorgt. Das ist ganz, ganz klar natürlich und das ist auch ganz wichtig und das soll auch so sein. Aber es ist ja nicht nur die Zuschauer, sondern eben auf der Bühne und hinter der Bühne. Also einmal Schauspieler untereinander, Sänger untereinander, Tänzer untereinander, aber auch die Garderobiere, die dem Tänzer normalerweise ins Kostüm hilft, die hinten den Hakenverschluss am Tütü zumacht. Das sind eben alles Dinge, die jetzt alle umgeplant werden müssen. Wie macht man das? Normalerweise sind in der Garderobe 4, das ist der Raum aber zu klein, da dürfen jetzt maximal nur 2 rein oder eben nur einer gleichzeitig. Also muss gerade alles komplett umorganisiert werden, ist relativ komplex.
Klingt so und denke ich mir auch so. Ja. Es ist ja ein Problem, mit dem viele Gewerke, sage ich mal, vorsichtig kämpfen, nicht nur das Theater.
Ja.
Das Theater wird dann auch ganz spannend. Wir hatten das letztes Mal auch schon besprochen. Dann wird es auch tatsächlich so sein, dass es keine Pausen gibt, ne?
Ja.
Um das zu vermeiden, dieses Rein und Raus.
Ja, und auch, es dürfte nur in die Toilette jeweils, also vom Zuschauer, die Zuschauer, nimmt man nur einer in den Toilette. Wir haben jetzt drüber nachdenken, wie lange dann die Pause denken muss, bis jeder mal macht.
Sind ja nur 99.
Ja, genau.
Wenn jetzt die Hälfte auf Toilette muss, ja, dann ja.
Dauert es ein bisschen. Genau.
Dann steht man draußen und sagt, mach mal ein bisschen schneller.
Ja,
ja, und dann ist das, stelle ich mir auch spannend vor, mit die sollen ja nicht aneinander vorbeilaufen, ne?
Ja.
Also in den Reihen.
Ja, ja, genau. Also das ist alles
verrückt. Es ist echt verrückt, ja. Also was da alles dranhängt, wie selbstverständlich man dann auch normalerweise einfach damit umgegangen ist, jetzt im positivsten Sinne und wie schwer es einem jetzt fällt und wie leicht man ja dann auch zum Beispiel eben auf jemanden zugeht und einfach nur mal die Hand schütteln, wenn wir das gerade vorher erlebt haben. Ne? So, ja. Nee, Moment. Achso, nee.
Aber ich finde es andersrum. Ich bin immer total perplex, wenn ich jetzt irgendwie im Fernsehen was sehe und da geben sich welche die Hand, denke ich immer automatisch, ach, das war vor Corona gefilmt.
Ja.
So ganz automatisch.
Ja, ja, ja,
also man kriegt selber so einen völlig anderen Blickwinkel. Also ich sehe dann Leute, guck was im Fernsehen, sehe, die umarmen sich und sagt, das ist jetzt nicht frisch gefilmt.
Ja, 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 ja.
Also
ja.
Man merkt
das
sofort.
Crazy, ja?
Das ist total, es gibt einen Vor-Corona-Nach-Corona-Film. Also man entdeckt das sofort. Mhm.
Ja, im Moment wird ja wahrscheinlich genauso wie bei euch im Theater, zumindest auch im Film, nicht so wahnsinnig viel passieren. Und wenn, dann müssen sie sich echt was einmal, wie drehe ich denn jetzt einen Film mit Maske oder was? Nee, also da geht ja nicht.
Ja, genau.
Ne? Also da ist ja auch...
Ja.
Kannst du was über die Aufführungen erzählen, die jetzt anstehen? Ganz kurz, nur wirklich ganz knapp, was wird es sein? Du hast es schon angeschnitten, also Konzert ist mal...
Genau. Also das hat ja gesagt, es gibt eben 3 Veranstaltungsorte, sag ich jetzt mal so, wo wir was machen können. Also wir können vor allem jetzt erstmal vor den Ferien im Foyer arbeiten und im großen Haus arbeiten.
Mhm.
Das sind jetzt vorrangig die Sachen im Podium. Da wird im Moment gefilmt, sodass wir dann auch was online stellen können. Also die Tänzer sind im Moment im Podium aktiv und das wird abgefilmt, sodass das auch dann zu sehen sein wird. Dieses Projekt aber mit diesen ganzen Solonummern hintereinander weg, werden wir auch im großen Haus zeigen. Also
okay.
Das ist eins der Programmpunkte. Mhm. Ich weiß jetzt den Titel noch nicht davon, aber quasi
okay.
Was Ballett macht. Nee, doch, ich weiß den Titel. Company in Motion. Company in Motion war ein letztes Jahr Projekt, wo die Tänzer selber choreografiert haben und das ist jetzt gleiche Auflage. Tänzer choreografieren selber, aber eben nur Solonummern mit Ausnahme von einem Pärchen, was zusammen sein darf, weil es privat zusammen ist.
Okay.
Und dann gibt es eben diese musikalischen Beiträge.
Mhm. Ja. Okay, wer genau was wissen will, findet es natürlich auf der Homepage vom Theater Ulm. Und ich sehe jetzt auch auf die Uhr, wir sind tatsächlich durch.
Sag mal, so schnell.
Ja. Das war die Theaterplattform im Juni 2020 und die Nummer 75. Zu Gast war heute Petra Molerus. Vielen Dank für deinen Besuch und weiterhin alles Gute. Man sieht sich immer zweimal, heißt von daher bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön.
Die Theaterplattform geht jetzt in die Sommerpause. Wir hören uns wieder bei der nächsten Theaterplattform erst im September und dann hoffentlich mit einem Ausblick auf eine Herbst-Winterspielzeit, die wieder etwas mehr mit dem gewohnten Theaterbetrieb in Verbindung gebracht wird. Am Moderatorenmikrofon in der letzten Stunde war Rainer Markus Walter und der wünscht euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund und habt Spaß.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.